Ja, guten Morgen Gemeinde. Ich bin ja schon überschwänglich vorgestellt worden. Mein Name ist Ewald Ungar. Also ich darf heute den dritten Teil unserer Sommerreihe bringen, muss man so sagen. Über den ersten Teil hat ja Thomas Bob gesprochen. Wo das Thema Selbstverantwortung war. In der letzten Woche sprach Eva Bob über Selbstklärung. Selbstklärung, wer bin ich, was kann ich, was will ich? Heute bin ich dran mit Selbstfürsorge. Was ist Selbstfürsorge? Am Anfang dieses Kapitels schreibt Thomas Harry, das ist übrigens dieses Buch, das ich immer wieder empfehlen kann, er schreibt bei der Einleitung für dieses Kapitel Selbstfürsorge so eine Geschichte, wie er versucht, Selbstfürsorge zu treiben. Er erzählt, wie er in einem kleinen Schrebergarten in der Stadt versucht hat, Gemüse anzubauen, um sich selbst zu versorgen. Mit allen Fehlern, die man so am Anfang machen kann, dass man zu wenig gegossen hat, zu viel gegossen hat, zu wenig gedüngt hat und das alles so ziemlich missglückt ist, bis es dann irgendwann mal doch funktioniert hat. Selbstfürsorge. Habe ich auch mal versucht, bei mir im Garten habe ich auch so ein bisschen Gemüsebeet angebaut, habe Karotten eingesät und Radieschen gesät, um die zu ernten. Ich habe auch Tomaten angepflanzt. Und bei den Tomaten, die muss man ja so hochbinden. Und da habe ich einen Stock an Tomate gesteckt, um die festzubinden. Habe die auch immer schön gegossen. Und während ich da auf Wachstum gewartet habe und auf meine Ernte mich gefreut habe, ist diese Tomate, obwohl ich sie ständig gegossen habe, vertrocknet, abgestorben. Also es war irgendwie alles nicht so richtig geglückt mit meinem Gemüse und habe das dann, dieses Gemüsebeet einfach dann brach liegen lassen und irgendwann guck ich mir das mal genauer an. Die Tomate war schon längst zerfallen. Aber dieser Stock, den ich da genommen habe, um die Tomate festzubinden, der hat angefangen auszutreiben. Der wurde grün. Und das ist gewachsen. Und später, ein paar Jahre später, sind dann meine Kinder auf dieser Korkenzieherweide, die dann da gewachsen ist, herumgeklettert. Die Tomate ist kaputt gegangen. Der Korkenzieherweide ist gewachsen. Was das zu bedeuten hat, können wir vielleicht im Laufe der Zeit hier, wo ich darüber rede, erfahren. Selbstfürsorge. Teilt sich hier dieses Kapitel in drei Teile ein. Das sind drei Ressourcen, über die ich spreche. Das sind drei Punkte. Die erste Ressource ist Spiritualität, die zweite Ressource ist Beziehung und die dritte Ressource ist seelische und körperliche Vitalität. Ressourcen, was sind eigentlich Ressourcen? Ressourcen sind, kann ein materielles oder ein immaterielles Gut sein. Eigentlich Ressourcen sind Quellen oder Rücklagen, würde ich bezeichnen. Aus meinem Beruf her weiß ich zum Beispiel was über Grundwasser zu erzählen. Grundwasser, also Wasser überhaupt, ist etwas Wichtiges, was wir zum Leben brauchen. Wenn die Ressource Grundwasser heißt das. Wenn das Grundwasser zurückgeht oder verschwindet, haben wir ein Problem. Oder finanzielle Polster sind auch eine Ressource. Wenn unser Konto auf einmal im Minus ist, haben wir auch ein Problem. Ja, oder wenn der Kühlschrank leer wird. Das ist auch eine Ressource, ein voller Kühlschrank. Wenn der leer ist, dann haben wir ein Problem. So. Und ich werde jetzt als erstes über die Ressource Spiritualität reden. Worauf zielt Spiritualität ab? Und weshalb haben wir es damit so schwer? Weshalb tun wir uns so schwer mit Spiritualität? Dazu habe ich einen Text aus Wikipedia. Spiritualität ist lateinisch von lateinisch Spiritus, Geist oder Hauch, beziehungsweise ich atme, oder wie im alten Griechischen Psyche, ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Spirituelle Einsichten können mit Sinn- und Wertfragen des Daseins, mit der Erfahrung der Ganzheit der Welt in ihrer Verbundenheit mit der eigenen Existenz, mit der letzten Wahrheit und absoluter höchster Wirklichkeit sowie mit der Integration des Heiligen, Unerklärlichen oder ethisch Wertvollen ins eigene Leben verbunden sein. So, alles klar? Wissen wir jetzt, warum wir uns mit Spiritualität, muss man überhaupt erstmal aussprechen, das Wort, Spiritualität so schwer tun? Das Thema ist so komplex, weil es jeden anders betrifft. Deshalb sollte jeder dieses Buch lesen. Ich kann nur sagen, also, das ist voll mit Post-its und Markierungen hier. Ich kann nur sagen, ich kann das Buch für mich lesen. Jeder andere sollte es für sich lesen. Ich kann immer nur wieder sagen und Werbung für dieses Buch machen. Das ist wirklich wahr. Jeder muss für sich selbst herausfinden, wie er seine Spiritualität gestaltet. Ich lese jetzt mal ein Zitat aus diesem ersten Kapitel, wie hier der Thomas Harry schreibt. Die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Wege der Selbstfürsorge unterliegen derselben Gesetzmäßigkeit. Ein paar unverzichtbare Entscheidungen müssen von uns getroffen und einige ebenso wichtige Schritte und Maßnahmen gegangen und ergriffen werden. Doch das Ergebnis lebt von Gottes Schenken und Ermöglichen. Der Punkt ist der, Gottes Wille, Wachstum zu schenken, liegt in jedem Samen und in jedem Erdboden. Was er uns aber nicht abnimmt, ist den Boden umzugraben, den Samen hineinzulegen und das Wachstum langsam zu begleiten. Tun wir das Kleine, tut er das Große. Das Eigentliche, das Wesentliche und Wundersame, zu dem wir niemals imstande wären. So ist das. Wir müssen aber entscheiden, was wir tun. Jeder muss für sich selbst herausfinden, wie er seine Spiritualität gestaltet. Ja. Alle reden von Spiritualität, aber nur wenige erleben, wovon sie sprechen oder was sie sich davon erhoffen. Auf Umfragen unserer Leitenden bestätigen gerade engagierte Menschen sagen, dass sie kaum Zeit und Raum für die bewusst gestaltete Gottesbeziehung finden. Die Mehrheit der Christen ist unzufrieden mit ihrer Spiritualität. Die Gründe, die so aufgezählt werden, und ich glaube, da kann jeder irgendwie sich finden, wenn man sagt, mir fehlt die Zeit, ich komme nicht zur Ruhe, ich habe keine Lust, ich lasse mich ablenken, ich bin zu müde. Also ich habe hier noch was dazu geschrieben, ich bin faul. Da ist irgendeiner mit den Worten von Ödön, schreibt er hier, von Horvath. Was auch immer das ist, könnte man es auch so ausdrücken. Eigentlich bin ich ganz anders, nur ich komme so selten dazu. Ja, ist auch ein guter Spruch. Also ich bin auch anders. Ja, so, ich habe, ja, wenn ich, ja, eigentlich sollte ich das alles hier vorlesen. Ich kann nur auch immer wieder sagen, ich kann hier aus diesem Buch nur Konzentrate rausholen und das, was ich denke, was das Wichtigste ist. Aber was für andere wichtig ist, ich kann immer nur wieder sagen, lest dieses Buch, Leute. Also, hier soll einer mal gesagt haben, dass sich nur faule Leute überarbeiten. Was meint er damit? Wenn wir es unterlassen, festzulegen, welche unsere wichtigsten Prioritäten und Aufgaben sind, dann tun es andere für uns. Dann werden sie für uns die Schwerpunkte setzen, nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen. Das zuzulassen ist Ausdruck von Faulheit. Wir haben nicht selbst Regie geführt und so sind wir damit beschäftigt, die endlose Liste der Forderungen und Wünsche anderer zu befriedigen. Wir tun es, um die größte aller Katastrophen zu vermeiden, irgendjemanden zu enttäuschen. Es gibt ja wirklich Leute, die einfach dieses Wort, das ist eine kleine Wort, nicht kennen, Nein. Also Nein sagen. Ich kenne jemanden, der arbeitet Windbrunnenputzer, der ist ein Selbstständiger, der so Dienstleistungen für andere Leute macht, der arbeitet, den ganzen Tag am Beschäftigen und das Finanzamt macht sein Konto leer, weil er seine Steuererklärung nicht macht und kann kein Auto zulassen, weil er einen Schufa-Eintrag hat und er kriegt es einfach nicht gebacken, sein Leben zu regulieren und arbeitet. Und dann hat er irgendwie doch ein Problem. Ja. Ja, wenn ich meine Tage- und Wochenabläufe mit lauter Tätigkeiten anfühlen, die mich wichtig erscheinen lassen oder mit denen ich die Erwartungen anderer erfülle, dann werde ich die eigentlichen Aufgaben, die mir Gott aufträgt, vernachlässigen. Und ich werde die wichtigste Berufung preisgeben, die ich habe. Die Berufung, in und aus der persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben, auf ihn zu hören und ihm zu dienen. Als Folge davon werde ich anderen wenig zu geben haben, weil ich selbst wenig empfange. Ich werde unfähig sein, die Seelen mir anvertrauter Menschen zu nähren, weil meine eigene ungestillt bleibt. Ich werde nicht glaubwürdig von Gottes Liebe und Gnade reden können, weil ich selbst leistungsorientiert handle. So. Ich habe dazu einen kleinen Videoclip, den wir uns einfach mal angucken, wenn das möglich ist. Jetzt. Kein Ton? Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. Ja, wir können ganz viel Schokoladenmilch in unserem Leben haben, wenn wir die Prioritäten richtig setzen. Der Trick besteht darin, gewisse Dinge in meinem Kalender zu schreiben, bevor andere es für mich tun. Ich lege also meine Zeit für Gebet, für Lesen, für Ausspannen, für Stille und Einsamkeit fest, denn darin besteht alle Kreativität und Befähigung zum Leiten. Und zum guten Umgang mit Menschen ist für diese elementare Bedürfnisse gesorgt. Werde ich noch immer einen Haufen Zeit für alle anderen Dinge übrig haben? Es ist eine Frage meiner wirklichen Prioritäten. Kein anderer wird das für mich in richtiger Weise anordnen und festlegen. Ich muss es selbst tun. Es gibt drei Missverständnisse, was das Thema Spiritualität angeht. Da lese ich jetzt mal ein paar Auszüge aus diesem Buch wieder. Das erste Missverständnis hat mit unserer kulturellen Prägung zu tun. Wir leben hier in der westlichen Welt. Wir sind geprägt von alten religiösen Überzeugungen, auch Erziehungen, die wir haben. Und wenn wir uns in Afrika umsehen, in der Welt, die nicht westlich geprägt ist, da leben die Christen ihre Spiritualität ganz anders als wir. Wir werden zum Beispiel in weiten Teilen Afrikas vergeblich nach dem bei uns weit verbreiteten Konzept der stillen Zeit suchen, bei der wir uns hinsetzen, beten, die Bibel aufschlagen, eine Bibellesehilfe lesen und danach wieder beten, um uns anschließend unseren Aufgaben zuzuwenden. Wir haben ja eine Gemeinde, die wir in Afrika unterstützen. Da haben wir öfter mal Videos gesehen, wie die ihre Spiritualität leben, wie freudig die sind, wie die total abgehen im Lobpreis. Und die sind viel lebhafter in ihrer Spiritualität als das manche von uns sind. Muss man einfach mal so sagen. Ja, aber es ist schon gut, dass es im Gottesdienst stille Momente und besinnliche Musik gibt. Das macht ihn aber nicht gesegneter, tiefer oder vollmächtiger, wenn wir vor lauter Trommeln und endlosem Gesang und lebhaften Tänzen bekleidet wird. Wir müssen uns auf Gott trotzdem ausrichten. Ein zweites Missverständnis ist, das hat mit unseren selbstbezogenen Neigungen zu tun, die sich in allen Bereichen unseres Lebens niederschlagen können. Wir Menschen meinen, Gott mit unserer Spiritualität beeinflussen und steuern zu können. Das ist auch so ein Punkt. Dieses Missverständnis ist besonders verbreitet. Viele Christen leben in eine leistungsorientierte Spiritualität. Ja, hört man manchmal, wenn ich bete, ist das bei Gott, wenn ich um Gott für irgendetwas bitte, so wie wenn ich in einem Automaten einen Euro reinschmeiße und erwarte, dass etwas rauskommt. Ja. Und das ist halt eben wirklich die Meinung, dass wir Gott irgendwie so beeinflussen können. Meine Spiritualität ist kein Baustein zum Erfolg. Sie führt nicht automatisch zu Gelingen einer wachsenden Gemeinde, wohlerzogenen Kinder oder einem anderen sehnlichst erwarteten Durchbruch. Gott braucht meine Spiritualität nicht, aber ich brauche sie. Ich kann Gott mit meiner Spiritualität niemals beeindrucken, manipulieren oder zu irgendeinem Tun bewegen. Sie ist kein Geschäft, sondern Ausdruck meiner Freundschaft mit Gott. Meine Spiritualität beginnt niemals mit meiner Initiative, durch die ich Gott zum Reden, Handeln oder Helfen bewege. Sie ist meine dankbare, anbetende, von meiner Hingabe geprägte Antwort auf sein reiches Schenken, Retten und Lieben. Meine Spiritualität gewinnt ihre Qualität nicht aus bestimmten Formen, Methoden oder der Menge der dafür investierten Zeit, sondern aus meiner inneren Haltung Gott gegenüber. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt für das dritte Missverständnis. Das ist die innere Haltung, eine innere Haltung der Hingabe an Gott und unsere Menschen. Mit unserer Neigung dazu, beim Thema Spiritualität zwei Dinge miteinander zu vermischen und zu verwechseln, ist unsere innere Grundhaltung gegenüber Gott und bestimmten Formen der Spiritualität. Hier werden einige Stichworte genannt. Das ist eine innere Haltung der Hingabe an Gott und unsere Mitmenschen. Eine innere Lernbereitschaft im Blick auf Gottes Weisungen für uns. Die Bereitschaft, auf ihn zu hören und die Impulse seines Heiligen Geistes wahrzunehmen. Eine innere Haltung der Dankbarkeit, der Anbetung und der Ehrerbietung Gott gegenüber. Eine innere Haltung der Offenheit, der Ehrlichkeit, Bereitschaft, Korrektur anzunehmen. Ein tiefes, gelassenes und erwartungsvolles Vertrauen Jesus gegenüber. Ein inneres Verlangen, ihm nachzufolgen, ihn kennenzulernen und seinen Willen zu tun. Die Bereitschaft, ihm zu dienen und von ihm Aufgaben hineinsenden zu lassen, die er uns zeigt und so weiter. Es gibt doch ganz viel. Was ist das halt? Also, muss sagen, dieses erste Kapitel ist also füllender als die anderen zwei, die noch kommen, über die wir noch reden müssen. Und ich kann wieder wirklich immer nur sagen, hier muss jeder selbst finden, das finden. Es ist das, was Gott sich von uns mehr wünscht als alles andere. Es ist die Grundhaltung, die sein Geist in uns hervorbringen möchte. All diese Stichworte sind Kennzeichen für die Echtheit unseres Glaubens. Die gute Gewohnheit, in der Bibel zu lesen und sie zu studieren, Gott mit Liedern oder anderen kreativen Ausdrucksformen anzubeten. Zu beten, von Stoßgebet bis zu längeren Zeiten des Dankens. Zusammen mit anderen Menschen meiner Kirche Gottesdienst zu feiern, in meiner Kirche miteinander und Gott auf diese Weise zu dienen, zu fasten, für eine bestimmte Zeit auf Nahrung zu verzichten, um einen bestimmten Anliegen Ausdruck zu verleihen und so weiter. Ja. Aber es gibt Christen, denen fehlt die Grundhaltung, die innere Grundhaltung. Jesus schreibt, genau, in Markus 7, Vers 6, wo er Jesaja zitiert: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, ihr Herz aber hält sich fern von mir. Das ist halt eben die fehlende Grundhaltung. Ja, da muss jeder dran arbeiten, glaube ich, auch ich. Und man, ja, das ist so, wie man ein Gemüsebeet pflegt, muss ich mal so sagen. Das muss gepflegt werden. Wenn man das nicht pflegt, dann gibt es keine Frucht. Ja, es gibt Menschen, die Gott von Herzen lieben, ihm vertrauen, zutiefst froh und dankbar sind und nach seinem Willen für ihr Leben trachten. Aber sie sind keine Helden, wenn es um Gebetsformen geht. Sie schaffen es nicht. Das ist jetzt das andere, das Gegenteil. Ich fange nochmal von vorne an. Es gibt Menschen, die Gott von Herzen lieben, ihm vertrauen, zutiefst froh und dankbar sind und nach seinem Willen für ihr Leben trachten. Aber sie sind keine Helden, wenn es um Gebetsformen geht. Sie schaffen es nicht, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Sie haben noch nie gefastet und können auch nicht singen. Ich kann nicht singen, gebe ich zu. Doch sie lieben Gott mehr als irgendwas anderes. Sie beherrschen die Formen schlecht, aber sie tragen die Grundhaltung in sich, nach der Gott fragt. Auch von solchen Menschen sprach Jesus zum Beispiel im Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Ja, die beiden, die im Tempel beten. Das Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer, das kennt jeder. Der Pharisäer sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da. Und der Zöllner sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ja. Kurzfassung. Aber wer es lesen will, Lukas 18, Vers 9 bis 14 ist das. Ja. Ja. Dazu kann man nur sagen, meine versorgte und gesättigte Seele ist meine wichtigste Ressource, Quelle. Quelle heißt das, um ermutigt arbeiten und Menschen dienen zu können. Man muss immer an der Quelle bleiben. So, jetzt geht's weiter. Genau, das ist das. Ja. Und das ist halt eben die richtige Spiritualität zu haben. Aber ich kann immer nur sagen, das Wie muss jeder für sich finden, weil jeder hat ein anderes Leben, jeder hat eine andere Arbeit, jeder hat eine andere Zeitstruktur, einen anderen Lebensrhythmus. Und deshalb kann man hier in diesem Buch wirklich, wenn man das liest, das für sich rausfinden, wie die Spiritualität bei einem selbst richtig funktioniert. Ja. Leute, kauft dieses Buch und lest es aber auch. Spiritualität hilft mir zu vertrauen, dass Gott da ist. Ja. Da kann ich auch noch was erzählen dazu. Das Vertrauen hier, dass du mich stets umgibst, dass du mich herzlich liebst und rufst zu dir hinein, dass du vergnügst allein, so wesentlich, so rein, lass früh und spät mir wichtig sein. Das ist irgendein Gedicht. Ja, Spiritualität bedeutet, meine Sinne inmitten meines Alltags auf die wirksame Gegenwart Gottes auszurichten. Wo ich auch bin und was ich auch tue, er ist da. Danke, Vater, du bist da. Egal, was heute ist, du bist da. Ich habe einen Arbeitskollege gehabt, weil ich bin ja jetzt Rentner. Ich habe keine Arbeitskollegen mehr, aber ich würde gerne von einem Arbeitskollegen erzählen. Das ist ein ganz lieber Kerl. Aber der müsste mal an seiner Spiritualität arbeiten. Ich habe mal versucht, an seiner zu arbeiten. Der lehnt das ab. Aber was sind die Folgen davon? Ich komme einmal morgens so richtig vergnügt zur Arbeit, weil ich habe irgendeinen Job im Außendienst zu machen. Und er hat alles vorbereitet, was wir so brauchen und was wir machen tun. Und ich komme in die Firma und er sagt zu mir, oh Ewald, es wird viel schlimmer, als du denkst. Da sag ich, hä? Ich denke überhaupt nicht, dass es schlimm wird. Ich habe überhaupt im Leben nicht dran gedacht, dass was schlimm wird. Oh ja, das wird viel schlimmer, als du denkst. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass es schlimm wird. Wir haben diesen Auftrag gemacht und es wurde überhaupt nichts schlimm. Die Einstellung, die er hat, hat er mir mal erzählt. Ich habe mit dem oft über den Glauben gesprochen, wenn wir im Außendienst mal halt eben mit Übernachtung unterwegs waren, dann abends so beim Essen. Oh, der hat gegen Religiosität alle Ablehnung. Aber er hat eine Spiritualität, wo er sagt, ich nehme immer erstmal das Schlimmste an. Und dann bin ich froh, wenn es gut wird. Ja, das ist doch irgendwie verkehrt rum, oder? Ich habe Vertrauen in Gott. Egal, was heute ist, du bist da. Während der Arbeiten, die ja viel schlimmer kommen, als ich gedacht habe, bin ich im Gebet. Wenn ich an meiner Maschine arbeite und ich denke, es geht nicht weiter, dann sage ich, dann bete ich. Und sie sagt, es geht weiter. Es wird gar nicht schlimmer, als ich denke. Weil ich ja gar nicht gedacht habe, dass es schlimm wird. Ja. Auch das ist eine Spiritualität. Man muss nicht unbedingt immer stille Zeit machen, um spiritual zu sein. Das muss eigentlich, sage ich mal, ein ganzer Tagesablauf sein, diese Spiritualität. Also so sehe ich das. Ich bin den ganzen Tag. Gottes Gegenwart trauen heißt anzuerkennen, dass Gott in der Gegenwart handelt. Ja? Gottes Gegenwart trauen heißt schließlich anzuerkennen, dass Gott in der Zukunft handeln wird. Er wird Wege vorbereiten, die ich gehen kann. Er wird vorsehend lenken, gestalten und reden. Vertrauen heißt mit etwas rechnen, dass ich im Moment, für das ich im Moment keinen Beweis in der Hand habe. Hat mein Kollege überhaupt gar keinen Beweis in der Hand gehabt dafür, dass es noch schlimmer wird, als ich denke. Ja. Jo. Spiritualität führt zu persönlicher Erneuerung. Das ist das, morgens zu beten. Ich bete jeden Morgen, ganz klar, gar kein Thema. Ob ich jeden Morgen stille Zeit mache, kann ich nicht bestätigen. Kann ich aber immer versuchen. Aber ich weiß, dass Gott mit mir ist. Weil ohne Gebet geht's nicht. Und einfach nur zu sagen, Herr, du bist mit mir. Ich weiß das. Also Spiritualität, wie man es auch immer handhabt, führt zur Erneuerung. Und gibt auch einem Kraft, Lebenskraft. Kann ich nur dazu sagen. Ach, kurz. Ganz kurz gefasst sind hier vier vier Aussagen, wo ich einfach nur die Überschriften sage und die sagen eigentlich schon alles. Erstens, alles beginnt mit Gott. Jeder Morgen beginnt mit Gott. Alles, was ich tue, beginnt mit Gott. Zweitens, wir bedanken uns mit umfassender Lebenshingabe. Drittens, wir erlauben Gott, unser Innerstes und Tiefstes zu erneuern. Viertens, erneuerte Menschen erkennen und tun den Willen Gottes. So. Ha. Ja, was Spiritualität ist, das haben wir jetzt versucht zu erklären. Und weshalb wir sie brauchen. Und das muss jeder für sich selbst herausfinden. Dieses Buch gibt halt eben jede Menge Anregungen dazu. Und jetzt können wir halt eben sagen, wie Spiritualität gestalten und Formen und Wege entdecken. Dazu kann ich auch wirklich immer nur Zitate vorlesen hier, weil die verschiedenen Formen, wie man was machen kann, die dienen nur den bisher beschriebenen Anliegen. Sie helfen mir zu vertrauen, dass Gott da ist, dass er wirkt, redet und führt. In mir, in meinen Umständen, meiner Arbeit, meinen Beziehungen und in dieser Welt. Sie helfen mir außerdem, meine Bereitschaft auszudrücken, mich von Gott verändern, zu erneuern und umgestalten zu lassen, damit sein Wesen in und durch mich in meinem Dienst sichtbar wird. Also Spiritualität geplant und flexibel, bewusst gestaltete Zeiten der Spiritualität auf der einen Seite und die innere Offenheit für nicht gesuchtes, ungeplantes Reden und Wirken Gottes auf der anderen Seite. Ja, also das ist auch so eine Sache. Nicht gesuchtes und ungeplantes Reden und Wirken Gottes. Heute könnte ich auch lange über meinen Lebensweg erzählen, wie Gott gewirkt hat, ohne dass ich habe nur einmal einen Deal mit Gott gemacht, und das war, als ich eigentlich noch nicht bekehrt war. Da hat Gott massiv zu mir geredet, und dann es war so massiv, also das war nachts, das war so, dass Gott so massiv zu mir geredet hat, dass ich gedacht habe, ich müsste sterben, beziehungsweise hat er auch zu mir gesagt, wenn du so weiterlebst, wirst du sterben. Und ich habe zu Gott gesagt, okay, Gott, ich gebe dir mein Leben so ungefähr und sag mir und führe mich und ich gebe dir das. Und ich gebe mich deine Hand und du veränderst mein Leben. Und das ist auch dann so passiert. Nach und nach, ich habe erst später gemerkt, so im Nachhinein immer erst gemerkt, wie Gott sich in mein Leben eingemischt hat und mich so weit geführt hat, dass ich heute hier stehe. Aber das wäre nochmal eine extra Predigt. Habe ich heute keine Zeit mehr für. Ich bin ja auch erst bei Punkt 1, jetzt kommen noch zwei. So, also Gottes Gegenwart nur in bewusst geplanten und strukturierten Zeiten zu suchen und zu erwarten, wäre jedoch eine Verkürzung der Spiritualität, so schreibt er hier. Gott spricht genauso gern und oft inmitten unserer alltäglichen Lebensumstände. Das ist eigentlich das, was ich vorher erzählt habe, da mit meinem Arbeitskollegen. Besonders in den überraschenden, unerwarteten und schwierigen Augenblicken eines ganz normalen Tages, dass Gott wirkt. Und dazu braucht man auch eine innere Wachsamkeit. Eine solche innere Wachsamkeit beschert uns ein ununterbrochenes Reden Gottes, denn dadurch nehmen wir auf einmal wahr, wie oft und konkret Gott zu uns spricht. Durch jede kleine und große Versorgung, die ich erfahre, durch die Einladung zu vertrauen, wo sich Schwierigkeiten vor mir auftürmen, durch die Aufforderung zu wachsen, wo Gott mich korrigiert oder mir besonders Schwieriges zumutet. Selbst dort, wo Ärger und Ungeduld oder Stress in mir hochsteigen, ist Gott am Reden. Dein Tank ist leer, deine Seele unterversorgt, lautet dann oft die Botschaft. Wie beim organischen Licht, das im Tacho meines Autos aufleuchtet, wenn die Kraft, das orange Licht ist, wenn der Tank leer wird. Ja, und ich weiß, was ich jetzt zu tun habe, eine Tankstelle für die Seele aufsuchen und klären, was ich brauche, damit Gott mein Inneres und Neues mit Leben füllen kann. Ja. Ja. Gut, also wir haben jetzt herausgefunden, was Spiritualität ist. Jetzt müssen wir mal sehen, nochmal als zum Abschluss kann man ganz klar sagen, Spiritualität ohne Gemeinschaftsbezug ist keine christliche Spiritualität. Wie man Spiritualität gestalten kann, ist auch abhängig davon, was du für Beziehungen hast mit anderen Menschen. Damit kommen wir dann jetzt zum Punkt 2, bereichernde Beziehungen. Spiritualität ohne Gemeinschaftsbezug ist keine christliche Spiritualität. Ich habe gestern mal mit der Heike darüber nachgedacht, wie lange ich das eigentlich schon mache. Und wir haben ungefähr 25 Jahre, treffe ich mich jeden Mittwochmorgen um 5 Uhr mit zwei anderen Männern zum Beten. Wir treffen uns jeden Mittwoch und das seit 25 Jahren, außer wenn wir in Urlaub sind oder mal wenn ich im Außendienst war, dann war ich dann auch nicht da. Aber die Regelmäßigkeit 25 Jahre lang, jeden Mittwoch, außer im Urlaub, zusammen sich zu treffen, miteinander zu reden, zusammen zu beten, die Anliegen des Einzelnen zu besprechen, über Probleme zu reden. Und das ist so das ist eine Sache, wie die so wächst die Überzeugung, schreibt er hier, dass es für uns Menschen nichts Zentraleres gibt als eine gute Einbettung in Gemeinschaft, in ihren vielfältigen Formen und Ausprägungen, in Familie, Kirche, Nachbarschaft, Gemeinschaft lebt, von geografischer Nähe, von zufälligen und gewollten Begegnungen, von Handreichungen und guten Worten zur rechten Zeit. Diese Intensität schafft keine Facebook-Plattform und keine Twitter-Beziehung. Dazu braucht es physische Nähe, sehen, hören, reden, zusammen sein. Ich könnte jemanden, aber das ist gute Beziehungen versorgen uns mit Nähe, Mitgefühl, Unterstützung, Anteilnahme, Ermutigung, mit Dingen, die wir besonders dann brauchen, wenn das Leben herausfordernd wird. Also auch auch Mentoring gehört dazu. Man sich einen Mentor sucht, mit dem man ab und zu mal wenigstens über seine Lebenssituation redet und der auch da in unser Leben reinsprechen kann. Das sind Beziehungen, die uns tragen und versorgen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 11 steht das: Darum tröstet und ermahnt einander, und einer richtet den anderen auf, wie er es schon tut. Haben die Thessalonicher schon gemacht, so hat der Paulus das wohl geschrieben. Ja. Da könnte ich jetzt auch nochmal eine halbe Stunde drüber reden. Das Parakleo. kann übersetzt werden mit herbeirufen, einladen, auffordern, dringend bitten, ermahnen, ermutigen, zusprechen, trösten, gut zu reden. Das ist alles, was man in einer Gemeinschaft tun kann. Ja. Also das sind alles Dinge, ja, Qualitätsmerkmale einer guten Freundschaft und Gefährdenschaft auch. Das ist halt eben, wenn diese Regelmäßigkeit, dadurch entsteht eine Freundschaft und eine Gefährdenschaft. Und eine Beziehung ist für mich dann zu einer Freundschaft geworden, wenn wir uns absichtsvoll und mit einer gewissen Regelmäßigkeit treffen und sehen. Wir einander Anteil geben an den wichtigen Ereignissen unseres Lebens. Wir einander Einblick geben in unsere Freundschaft, in unsere Lebensfragen, Zweifeln, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Wenn wir voreinander nichts verbergen und keine Geheimnisse hüten müssen, weil wir uns vertrauen. Wenn wir nicht ständig darauf achten müssen, was wir den anderen sagen. Wir brauchen kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Weil wir gerne zusammen sind und Themen und Ideen besprechen. Weil wir in Notsituationen füreinander da sind. Weil wir nicht zögern, einander jede uns mögliche Art der Unterstützung zu geben. Ob das in Krisen oder in Schicksalsschlägen füreinander ist und wir füreinander da sind und uns mittragen. Wir ermutigen einander, wir sprechen auch Kritisches an, wir erweitern einander den Horizont. Wir stärken einander die Seele. Der Heilige Geist in unserer Beziehung, der wächst dann auch. Das war jetzt mein Punkt 2. Könnte man länger darüber reden, kann man aber auch das Buch lesen. So, und entdecke, das ist Kapitel 3 jetzt für mich, entdecke, was mich aufbaut, mir gut tut und mich inspiriert. Wie viel können wir leisten? Wie viel sollen wir leisten? Wo liegt für uns ein sinnvolles, verantwortliches Maß? Wie definieren wir persönlichen Erfolg, Glück, Zufriedenheit, geistliche Frucht? Welche inneren und gesellschaftlichen Gründe bewegen uns dazu, Großes bewirken zu wollen? Was sind unsere inneren Motoren und Antreiber? Die wichtigste Frage aber sollte für uns sein, wie können wir in diesem Leben für Gott brauchbar und fruchtbar sein? Ohne vital Glaubens- und Lebenswerte für unseren Erfolg opfern zu müssen. Ja, dazu gehört, dass wir, das ist diese Ressource seelische und körperliche Vitalität. Dazu gehört auch, dass wir uns nach Gottes Angaben richten. Da geht es um die Ruhezeiten, für Ruhezeiten zu sorgen, den Sabbat einzuhalten und ja, für sein eigenes Wohlsein zu sorgen. Nur so können wir auch unsere Spiritualität richtig leben. Wussten Sie, dass im Alten Testament kein Gebet so häufig, Gebot so häufig wiederholt wird wie das Sabbatgebot? Über kein anderes Gesetz wurde im Judentum so häufig und leidenschaftlich gestritten. Viele Rabbiner waren sich einig, kein Gebot wird in Israel so oft gebrochen wie dieses. Dabei ging es meist um Kleinigkeiten, die den Vorstellungen der Gelehrten im Blick auf den richtigen Sabbat widersprachen. Unser Problem heute ist ein anderes. Wir neigen dazu, den Ruhetag grundsätzlich zu missachten. Ihn nicht mit Ruhe, sondern mit Ablenkung und liegen gebliebenen Arbeiten zu füllen. Das fehlt uns dadurch. Der Sabbat ist Ausdruck eines Lebensgesetzes, das die ganze Schöpfung durchzieht. Alles Leben vollzieht sich rhythmisch, Tag und Nacht. Ein Rhythmus, nach dem sich große Teile der Natur richten. Gott hat 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag hat er geruht. Und das ist ein Gesetz, das sich durch das ganze Leben und durch alles durchzieht. Am siebten Tage sollst du ruhen. Wenn du nicht ruhst, gibt einen Lebensrhythmus. Das ist so schlafen, arbeiten, schlafen, sechs Tage und am siebten Tage ruhen, wirklich ruhen. Ich habe mal gelesen über ein Experiment, das in der damaligen Sowjetunion gemacht worden ist. Wir haben ja die Sechs-Tage-Woche, sieben Tage. Manche haben ja jetzt inzwischen sogar nur eine Fünf-Tage-Woche. In der Sowjetunion haben sie mal eingeführt, eine Zehn-Tage-Woche zu machen. Die Leute sollten 10 Tage arbeiten und hatten dann am 11. Tag frei. Das haben die halt eben durchgedrückt. Das war damals möglich in der Sowjetunion. Es hat sich nur herausgestellt, ich weiß nicht, wie viele Jahre die das gemacht haben, in dieser 10-Tage-Woche. Es waren aber nicht so viele Jahre, weil es ist fehlgeschlagen. Die Menschen sind alle krank geworden. Und das ist dann wieder rückgängig gemacht worden. Das war irgendwie auch ein Beweis dafür, dass das, was Gott sagt, mit dem siebten Tag sollst du ruhen, dass das einen Sinn macht, einen Sinn hat. Und deshalb sollten wir das auch wirklich in Anspruch nehmen, diesen siebten Tag wirklich als Ruhetag zu nehmen. Eine Sache ist, ja, darüber möchte ich noch erzählen. Diesen Ruhetag wirklich zu halten, aber auch nicht nur den Ruhetag, sondern auch tags während der Woche, ist da eine Sache, was in unserer Gesellschaft jetzt so ein Problem ist mit dem Ruhen. Eine elektronikfreie Zone zu schaffen. Es ist ein Zeichen gut wahrgenommener Selbstfürsorge, wenn wir für unseren stabilen Lebensrhythmus von Arbeit und Ruhezeiten sorgen. Wir schöpfen damit von Gott gegebene Möglichkeiten aus, gut für Körper und Seele zu sorgen. Manchmal aber macht uns etwas einen Strich durch die Rechnung. Endlich wollten wir unseren Feierabend, unseren Ruhetag oder unsere stille Tage beginnen. Wir haben die Bürotür geschlossen und den Anrufbeantworter ausgeschaltet. Trotzdem greifen Ablenkung und Zerstreuung nach uns. Schnell eine SMS an Sascha, damit er nicht vergisst, Simone den Raum zum Jungscha-Material zu öffnen, dann noch eine an Simone, dass Sascha Bescheid weiß. Beide antworten sofort und wir simsen noch ein paar Mal hin und her. Schließlich kurz das Facebook-Profil checken. Einen Eintrag linken, toll, da hat einer einen witzigen Clip gepostet. Da hat einer über dieses Glas da ein YouTube-Dings da geschickt. Eine Nonne, die im Judo den Landesmeister schlägt, schnell ansehen und dann gleich unseren Freunden weiterleiten, wenn wir schon dabei sind, noch schnell die Mails und flugs twittern, was wir noch an einen stillen Tag gemacht haben. Es gibt Leute, die laufen ja nur noch so rum. Ja. Da haben sie noch so Knöpfe im Ohr und kriegen von ihrer Umwelt gar nichts mehr mit. Das nennt sich dann Feierabend. So, wie kann ich da meine Beziehung zu Gott aufbauen? Frage ich mich. Mir hat mal einer erzählt, ich habe so eine Angst, dass ich wieder in ein Hamsterrad komme. Ja, weil so viele Leute mit mir immer Kontakt haben und ich immer mit denen telefonieren muss und eigentlich gar nicht ohne dieses Ding da in meinem Ohr erleben kann. Also ich habe mir abgewöhnt, jederzeit und überall erreichbar sein zu wollen und zu müssen. Ich kenne eine Zeit in meiner Jugendzeit, war das, als ich auch noch in der Ausbildung war und so. Da gab es noch keine Smartphones. Ja. Wenn wir im Außendienst zum Beispiel in die Eifel gefahren sind, um da irgendwelche Vermessungsarbeiten eine Woche lang zu machen, dann haben wir unser Auto gepackt, unser Material eingepackt, unsere Pläne eingepackt und sind in die Eifel gefahren. Und dann waren wir weg. Bin dann mal weg. Hat keiner ein Telefon dabei gehabt, wenn es irgendwelche Rückfragen gab oder so etwas. Da musste man im Hotel oder in eine Kneipe gehen. Da gab es dann ein Telefon. Da konnte man in der Firma anrufen, um irgendwas zu klären. Und das war's. Das Wort Stress gab es zu dieser Zeit, glaube ich, noch gar nicht. Habe ich irgendwann später mal gehört. Ja, als die ersten Handys aufkamen, gab es dann Stress. Ja. So ist das. Aber das kann man ja auch steuern. Ja. Und dann, ja, man sollte eine elektronikfreie Zone schaffen. Ja. Ich sorge dafür, dass Medien und elektronikfreie Orte, ich nehme zum Beispiel mein Smartphone und mein Computer bewusst nicht mit ins Schlafzimmer. Gibt's ja auch. Ich sorge für elektrofreie Zeiten. Ich versuche, meine elektronischen Geräte ebenfalls in den Feierabend zu schicken. Ich halte sie aus und lege sie weg. Dasselbe versuche ich an Ruhetagen und an den Ferien. Ich kann nicht behaupten, dass mir das immer gelingt, aber ich trainiere es. Ich gebe meine Handynummer nur selten und wenigen Personen weiter. Festnetz, ja, können sie haben, bin eh nie zu Hause. Ich lasse meine Mitmenschen wissen und spüren, dass ich auf dem Handy schlecht erreichbar bin. Das ist auch so. Meistens kein Netz. Das ist gut so. Ich habe bis heute keine eigene Webseite und keinen eigenen Blog und kein Facebook-Profil. Ich war mal, ja, lass mal sagen, einen Monat hatte ich mal Facebook. Das hat mich dann so genervt, dass ich da wieder raus bin, weil ich brauche nicht wissen, wem welcher Furz wo quer sitzt. Ja? Und ich bin froh, dass ich da mit nichts mehr zu tun habe. Ja, Bewegung an frischer Luft. Genau. Ich halte ausreichende Bewegungen und regelmäßige Aufenthalte im Freien für zwei weitere unverzichtbare Bausteine mit einer guten Selbstfürsorge. Gott trinkt mit Jakob nicht in einer Höhle oder einem Zelt, sondern irgendwo unterwegs in der Wüste. Mose erreicht der Ruf Gottes nicht auf seinem Nachtlager in einer Hütte, sondern draußen beim Schafehüten vor einem brennenden Dornbusch. König David, also David, der war viel im Freien unterwegs, weil er auf der Flucht war. Und da hat Gott zu ihm geredet. Der biblische Befund ist eindeutig. Wenn es auf dieser Welt heilige Orte gibt, dann sind sie weniger hinter verschlossenen Türen zu finden, sondern dort, wo Freiheit, Weite, Luft und Leben sind, wo man Frische riecht, wo die Elemente zusammenprallen, wo Stürme majestätisch regieren, wo das Leben unbändig ist, so wie Gott selbst. So, jetzt kommt der Pfadfinder. Ich habe mal ein NTT gemacht. Das war eine Maßnahme, wo wir einen Trail gemacht haben und unser Biwak aufgeschlagen haben, abends eine Bauplane gespannt, Schlafsack drunter. Es wurde schon dunkel und dann zog ein Gewitter auf. Ein Gewitter, ein richtiges Unwetter oben auf dem Berg im Wald. Oh, galaktisch. Du liegst im Wald auf Boden, schön kuschelig im Schlafsack, guckst, siehst die Kulisse von den schwarzen Silhouetten der Bäume und dahinter das gleißende Licht von Blitzen. Ja, richtig gewaltiges Unwetter war da. Und was soll ich sagen? Ich habe das genossen und habe geschlafen wie ein Bär in diesem Gewitter. Weil ich weiß, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir, Gott beschützt mich. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. sucht jeder seine Spiritualität. Ja. Das sind die Kraftquellen Gottes. Ich fass mal zusammen. Die Kraftquelle Spiritualität finde jeder für sich den besten Weg zu seiner Spiritualität. Lest das Buch, Leute. Zweitens, baue Beziehungen auf, die dir helfen, in deiner Beziehung zu Gott und deinen Mitmenschen weiterzukommen. Achte auf deine seelische und körperliche Vitalität. Schlaf, Ruhezeiten, Sabbat halten. Auf jeden Fall. Jo. Das war ein Extrakt aus dem, was in diesem Buch steht. Ich kann immer nur wieder Werbung machen für dieses Buch. Ich bin begeistert von diesem Buch. Und ich glaube, es hilft jedem weiter. Selbst wenn einer meint, er hat die richtige Spiritualität und er kann für sich selbst sorgen. Selbstfürsorge war das Thema. Ja, ich freue mich schon auf das nächste Thema, was dann die Steffi hält, nächsten Sonntag. Ja, wenn sie oder dich das alles angesprochen hat, was ich heute gesagt habe, dann werde ich jetzt ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, dann sprich dieses Gebet mit, indem du Jesus bittest, in dein Leben zu kommen, deine Sünden zu vergeben, dass du ihn in dein Leben aufnimmst und ihm nachfolgen willst und wirklich ein Leben mit Gott führen willst. Oder, wenn du es schon tust, dass es besser wird. Sprich einfach mal dieses Gebet nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Sünden und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und den Weg mit dir gehen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Wenn Sie dieses Gebet zum ersten Mal ernsthaft nachgesprochen haben, dann teilen Sie das bitte mit und schicken Sie eine Mail an thomas.bob@cclm.de. Unsere Kirche sendet Ihnen dann noch ein kleines Geschenk zu und wird Ihnen auf Wunsch auch telefonisch kontaktieren. Und halte so stets an deiner Entscheidung fest, an deiner Entscheidung zu Jesus. Und lasse nicht gleich los, wenn das passiert, was nicht hätte passieren sollen. Wenn da etwas passiert, halte an Jesus fest. Ich wünsche dir Gottes Segen und wünsche dir, dass das, was ich hier ausgeführt habe, auch ein Segen für dich sein wird. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.